Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, das Thema, das ich mir zu diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen und gehört haben, ausgesucht habe, heißt, wie Jesus uns rettet. Und es ist ja außer Frage, wenn man so liest, was Paulus hier schreibt, er spricht von dem Wunder der Errettung an seinem eigenen Leben. Was da passiert ist, ist für ihn so unfassbar, so unvorstellbar, dass er am Ende in den Lobpreis ausbricht über das, was er da erlebt hat. Und mir sind drei Punkte in den Sinn gekommen. Erstens, also wie rettet uns Jesus? Erstens, er erweist uns seine Barmherzigkeit. Zweitens, er schenkt uns sein Vertrauen. Und drittens, er bewirkt in uns sein Lob. Wenn jemand stolz auf seine religiöse Erfahrung, seine hohe Moral und sein Ansehen sein konnte, dann war es Paulus. Er hielt sich für etwas Besonderes, etwas, oder er dachte, dass er Gott mit dem, was er, wie er dient, einen Gefallen tut. Er war ein Eiferer für Gott und Gottes Gesetz, gegen Gottes Sohn. Das hat er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht erkannt, hat es nicht eingesehen. Er verglich sich mit anderen und war ziemlich weit oben in der religiösen Rangliste. Er dachte, so wie viele, ich bin ein guter Mensch. Ich halte mich an Gottes Gebote und, das machen viele andere nicht, Gott sei Dank, aber ich bringe die zur Strecke, die das nicht tun. Er meinte, für eine heilige Sache zu streiten. Und Paulus hat sozusagen Gott um Gottes Willen verfolgt. Kaputt irgendwie, ja, komisch, aber so war es ja. Er hat ja Gottes Sohn verfolgt und hat damit gemeint, Gott einen Gefallen zu tun. Er wollte nichts mehr als die Sekte der Jesus-Nachfolger ausrotten. Er gehörte zu der Gruppe der Pharisäer. Und die Pharisäer sehnten sich, wie viele damals, dass der Messias kommt. Und anders als die Zeloten, die mit Gewalt die Römer aus dem Land treiben wollten, damit der Messias kommt, waren die Pharisäer die Reinen genannt. Und sie glaubten fest daran, je mehr wir Gottes Gebot erhalten, je klarer wir uns und genauer wir sie einhalten, desto mehr wird Gott zufrieden sein und uns seinen Messias und Retter schicken. Er lebte unter dem Gesetz Gottes und verstand damals noch nicht, was er später predigte und geschrieben hat, im Galaterbrief besonders, im Römerbrief, wozu das Gesetz eigentlich gegeben wurde. Also das Gesetz des Mose vom Berg Sinai, das sozusagen dem Volk Gottes gegeben wurde, für eine Zeit. Viele Menschen glauben bis heute, dass das Gesetz gegeben ist, um uns besser zu machen, wenn wir es halten. Du sollst nicht Ehe brechen, ist ein gutes Gebot. Wenn wir es halten, sind wir besser als die, die es nicht halten und verdienen uns damit bei Gott Anerkennung. Vielleicht schmunzelst du jetzt. Aber wenn ich mit Menschen über den Glauben rede, dann geht es sehr oft darum, was wir als Menschen tun und warum doch Gott eigentlich mit uns zufrieden sein müsste. Und ganz schnell wird ins Feld gezogen bei so einem Gespräch, dass man doch eigentlich ein ganz guter Kerl ist oder Kerline. Ja, also viel besser doch eigentlich noch als Person X und Y. Und Paulus wird später, nachdem er Jesus kennengelernt hat, sagen können, das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. Dafür ist das Gesetz da. Es ist nämlich vollkommen und Gott vergleicht uns nie mit anderen Menschen, sondern es geht immer um seine Vollkommenheit. Und wir können das Gesetz niemals halten. Das Gesetz sagt, halte mich vollkommen ein, sagt Jakobus. Ja, ich versuch's ja. Nein, ich versuch's ja. Halte mich vollkommen ein. Ich versuch's ja. Nein, ich versuch's. Du musst alles einhalten. Und wenn du nicht alles einhältst, wenn du nur einen Fehler machst, bist du schuldig, das gesamte Gesetz gebrochen zu haben. Du kannst es, also das Gesetz ist also ein harter Erzieher, der uns immer vor Augen hält, was wir nicht können und keinen Finger krumm macht, um uns zu helfen. Und so beschreibt Paulus dann auch im Römerbrief und in den Briefen des Neuen Testaments, Wir müssen frei werden von dieser Knechtschaft unter dem Gesetz. Also wenn wir meinen, durch die Einhaltung der Gebote bei Gott irgendwie Frieden zu finden, werden wir diesen Frieden nicht finden, weil wir nie genug tun können. Wir können uns nur rausreden oder rechtfertigen. Aber genau das ist das Problem. Wir drehen um uns selbst. Auch als Christen übrigens, immer wieder drehen wir uns selbst, weil wir nur auf uns schauen. Entweder darauf, dass wir besser sind als andere nach unserem Urteil oder dass wir schlechter sind als andere nach unserem Urteil. Und darum gibt es nur eine Rettung, die Barmherzigkeit Gottes, die sich zeigt in der Hingabe Jesu für uns. Und das müssen alle Menschen fressen, sage ich mal. Und auch wir als Christen. Es gibt nichts zu tun, um uns Anerkennung bei Gott zu erwerben. Paulus ist Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus und dann sind ihm die Augen aufgegangen. Und im Angesicht Jesu hat dieser Paulus erkannt, Mann, ich bin ein totaler Sünder. Ich bin selbstgerecht. Ich habe mich mit anderen verglichen, ich meinte besser zu sein. Meine Gerechtigkeit ist bäh, ein beschmutztes Kleid, es ist nichts wert. Und ihm nützt plötzlich, merkt er, ihm nützt seine Pharisäergerechtigkeit gar nichts. Und dir und mir nützt überhaupt nichts, was wir an eigener Gerechtigkeit mitschleifen. Ja? Oder was nützt es, der frömmste Sünder in der Hölle zu sein, hat mal jemand gesagt. Ja? So. Versteht ihr? Der frömmste Sünder in der Hölle. Ich bin doch gut. Du bist nie gut genug. Vergiss es. Ich bin nie gut genug und ich muss es auch nicht sein. Aber er weiß auch auf sein Kleid, seine Gerechtigkeit, Paulus weiß, es kommt es nicht mehr an. Gott sei Dank. Viele wollen ja Gerechtigkeit, ja? Gott, wenn du, schaff mir Gerechtigkeit. Gott sei Dank. Gibt er uns Barmherzigkeit. Gott sei Dank handelt er an uns mit seiner Barmherzigkeit. Es hat nichts mit uns zu tun. Es geht nicht um unsere Leistung. Die ist nichts wert für unsere Beziehung zu Gott. Versteht ihr? Gott liebt uns nicht wegen dem, was wir tun, sondern weil er Liebe ist und weil er was für uns getan hat. Und darauf allein gründet unsere Liebesbeziehung zu Gott. Er nimmt uns an, nicht weil wir alles richtig machen, sondern weil Jesus alles recht gemacht hat. Übrigens ist es ja in anderen Vertrauensbeziehungen auch so. Papa, schau mal, was ich mache. Guck mal, schau mal, ich bin brav. Liebst du mich jetzt? Ja, ich mache was für dich. Bist du jetzt mit mir zufrieden, Papa oder Mama oder Opa, Oma? Und dann sage ich, nein, das macht mich gar nicht zufrieden. Da stimmt was nicht. Ich bin zufrieden. Ich freue mich, wenn du was für mich machst, aber doch nicht, damit ich dich liebe, sondern weil ich dich liebe. Jesus rettet uns, er erweist dir seine Barmherzigkeit. Und er hat sich eines prinzipientreuen, grauenhaft, konsequenten, leidenschaftlichen Verfolgers erbarmt. Über Paulus hat ihn gesucht, hat ihn gefunden, überwunden, gewonnen, gerettet. Und was Paulus uns hier sagen will über sein eigenes Leben ist, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Aber nur der wird gerettet, der sich nicht mehr auf sein eigenes Guttun, Rechttun verlässt, sondern eben auf die Barmherzigkeit Gottes. Und das gilt nicht nur, wenn wir Christen werden, sondern auch, wenn wir Christen bleiben. Wir kommen ja manchmal in die Gefahr, Gott hat uns aus Liebe gerettet. Und manchmal gehen wir auch mit Menschen so um, ja. Also, nehmen wir an, jetzt kommt einer in unsere Gemeinde, der also fern ist von Gott, ja. Hat eine Fahne vielleicht, ja, und ist irgendwie so, und wir alle sind plötzlich so, oh ja, Jesus, schenk ihm deine Liebe und so, und wir versuchen und bemühen uns um ihn und so. Und es ist alles Gnade, aber in dem Moment, wo er sich für Jesus entscheidet, kommt er vielleicht nächste Woche wieder, hat wieder eine Fahne. Du jetzt aber, gell? Du jetzt reißt dich aber zusammen, ja. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind manchmal so miteinander, es ist immer Gnade. Wir brauchen immer die Gnade Gottes. Natürlich wachsen wir im Glauben, aber auch das ist es ist nur durch Gnade, nicht durch eigene Leistung. Und jetzt erwartet Gott aber schon, dass ich mich jetzt gescheit anstrenge und jetzt aber ein richtiger Christ bin. Und dann leiden wir darunter, ja, und dann sind wir, ach, es ist anstrengend, das Christsein. Nein, Gott geht mit uns immer mit Gnade um. Zweitens, er schenkt uns Vertrauen, so rettet er uns. Er rettet uns, indem er uns sein Vertrauen schenkt. Paulus hat dieses maßlose Überströmen der Gnade Gottes in seinem Leben sofort als eine Beauftragung erfahren. Als ein Einsetzen in den Dienst. Er schreibt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat, ist die Luther-Übersetzung, Vers 2, und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Also das zeigt uns, man kann nicht Christ sein, ohne für den Herrn auch etwas zu tun. Aber nicht, damit er uns liebt, sondern weil er ja uns berührt hat und gekommen ist zu uns. Und das gilt besonders für ihn als Apostel. Ihn hat Gott mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut. Und davon lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Doch der Herr sprach zu Hananias. Also Hananias war einer Christ, der verfolgt wurde, auch durch Paulus. Und jetzt spricht Gott zu ihm. Pass auf, Hananias, geh nur hin. Ich habe diesen Mann, nämlich Paulus, als mein Werkzeug auserwählt. Das war nachdem der Paulus blind geworden ist. Und Jesus begegnet ist, warum verfolgst du mich, Paulus? Und ihm sind so die Augen aufgegangen. Und jetzt soll dieser Mann Hananias dahin gehen. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Paulus verstand sein Amt immer als eine ganz besondere Begnadigung. Und auch hier wird der Modellfall des Paulus klar. Gott arbeitet mit Menschen, die hierfür eigentlich gar nicht in Frage kommen. Also menschlicherseits. Kommen wir doch gar nicht in Frage. Und darum ist es unerhört und staunenswert, wenn der Herr uns gebrauchen will. Was, du willst mich gebrauchen? Es ist Gnade, bleibt Gnade auf dem ganzen Weg. Paulus schreibt, wir bilden uns nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Und das spricht an uns Christen. Wir können das nicht allein. Es ist völlig unmöglich. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Also wir verlassen uns nicht auf eigene Stärke, sondern auf seine Befähigung. Durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden. Ja, wir sollen das schon machen. Aber nicht aus eigener, sondern weil er uns befähigt hat. Den neuen Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht mehr vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern von Gottes Geist. In jedem Christen liegt eine Beauftragung. Und worauf immer auch dieser Auftrag liegen mag. Wisst ihr, das Handwerk der Kirche, also Pfarrer, kann man lernen, studieren. Man kann auch jeden Dienst in unserer Gemeinde irgendwie lernen. Es können Qualifikationen festgestellt werden. Aber im Geistlichen gilt, Christus arbeitet nur mit Durchgefallenen. Ist das nicht tröstlich? Wir sind alle durchgefallen. Wir können uns nichts einbilden. Wir sind durchgefallen durch sein. Aber er sagt, hey, genau dafür, das qualifiziert dich. Das qualifiziert dich. Geeignet ist nur der, der darüber verwundert ist und betroffen, dass Jesus überhaupt etwas mit ihm anfangen kann. Wahnsinn. Paulus schreibt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Nach all dem, was gewesen ist, ich war ein Verfolger, ich bin verantwortlich für den Tod von vielen Christen und jetzt vertraut er mir an. Das spricht gegen alles oder alles spricht gegen uns, ja, auch gegen uns. Aber er ist für uns. Das ist Evangelium. Rechtfertigung ist nicht nur die Annullierung der Vergangenheit, also zu sagen, hey, es ist alles gut, was früher war, was verletzt war, was belastet ist, sondern auch eine Aufwertung für die Zukunft. Durch solches Vertrauen, das er dir gegenüber aufbringt, du bekommst eine ganz neue Achtung. Er sagt, hey, ich vertraue dir. Ich vertraue dir das Amt an oder diese Gabe an. Ich vertraue dir diesen Dienst an. Dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Gott sagt nämlich zu dir, ich traue dir etwas zu, du sollst mein ganz besonderes Werkzeug sein. Und jetzt duck dich nicht weg, ja? Ich doch nicht. Doch, genau du. Wo du denkst, ich bin doch kein geistlicher Mensch. Ich bin doch gar nicht, ach komm, ich mache so viel Fehler. Ja, genau. Es geht nicht um die Fehler. Es geht nur um die Bereitschaft. Es geht um seinen Ruf. Und darauf kommt es an, jeden neuen Tag, dass wir uns an nichts anderes halten, als an dem, was er zu uns sagt und über uns sagt. Er verleiht uns Geltung, Wert und Vertrauenswürdigkeit. Jesus rettet Sünder. Das Vertrauen, das Jesus in seinen Apostel setzt und auch in uns, hat ja sein letztes Geheimnis darin, dass Christus in uns lebt. Darum lebe nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Deswegen. Und das Letzte, Jesus, wie rettet uns Jesus? Er erweist uns seine Barmherzigkeit, er schenkt uns sein Vertrauen und drittens, er bewirkt Lobpreis. Paulus dankt und seine ganze Besinnung an diesem Text endet und mündet in den Lobpreis Gottes. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Man kann von dem, was Paulus geschehen ist und was auch uns geschieht, was immer wieder Menschen geschieht durch Jesus Christus, kann man nicht nur sachlich berichten, erörtern und sagen, ja, das ist passiert. Nein, alles muss letztlich in Dank und in Lobpreis kommen. Und darum ist gute Theologie, also die Lehre von Gott, immer Doxologie. Doxo heißt Herrlichkeit. Also letztlich geht es um Lobpreis, um Verherrlichung Gottes. Das Wunder des Lebens und der Erlösung können wir wirklich nur im Lobpreis wirklich würdigen. Weil Gott uns seinen Geist schenkt, wenn Jesus uns rettet, leitet uns dieser Geist beständig in Anbetung. Wie kannst du das sagen, Tommy? Ich habe oft gar keinen Bock, Gott anzubeten. Ich habe keine Lust auf Lobpreis. Nichts drängt mich zum Lobpreis. Wie soll das gehen? Ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du diesem Herrn gehörst, dann empfängst du Gottes Geist und in deinem Geist bist du völlig neu. Ob du das jetzt fühlst oder nicht. Viele fühlen am Anfang viel, dann endet es, ja, wie bei einer Liebesbeziehung auch, da endet nicht die Liebe, sondern das Gefühl. Und dann fängt man an, Dinge zu tun, die richtig sind. Und dann merkt man, dass sich die Dinge immer wieder ereignen. Wir sind Gottes Tempel. Aber unser Körper, unsere Seele, Persönlichkeit, Gefühle, Neigungen, ist nicht automatisch neu. Es ist ein Prozess der Erneuerung. Und wir müssen lernen, diesen Prozess anzugehen. Dass wir handeln als Kinder Gottes nach seinem Wort, ob wir es jetzt spüren oder nicht. Das ist doch das Geheimnis. Viele hören auf, steigen aus, weil sie sagen, komm, ich merke einfach nichts mehr. Es ist einfach trocken, nichts mehr. Und dann hörst du auf, mit Gott zu reden, du hörst auf, in den Gottesdienst zu gehen, du hörst auf, Gottes Wort zu lesen, du hörst auf, Gott zu loben, zu preisen, zu danken. Du guckst nur noch auf die äußeren Umstände, auf die Gefühle und dann sind Menschen weg vom Fenster. Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil sie nicht verstanden haben, dass sie im Geist erneuert sind, aber dass der Prozess ein Weg ist und sich nicht auf die Gefühle zu verlassen, sondern zu tun, was richtig ist. Das geht's doch in anderen Beziehungen auch so. Ich meine, wir stehen auf, weil es richtig ist, nicht weil wir jeden Tag Bock haben aufzustehen. Wir putzen die Zähne, weil es richtig ist, ja, nicht weil wir, habe ich jetzt Lust, mir Zähne putzen oder nicht, frage ich mich ständig neu, nein. Wir tun's, wir gehen zur Arbeit, wir machen etwas, bringen es unseren Kindern bei, hey, sei fleißig, weil es richtig ist. Und weil man dadurch Stabilität bekommt, und so ist es auch im geistlichen Leben. Dass wir uns immer wieder vom Geist bestimmen lassen, und dazu gehört auch der Lobpreis. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott zu jeder Zeit für alles. Also wenn du fragst, ja, was kann ich tun, damit mein geistliches Leben? Danke Gott zu jeder Zeit für alles. Tust du das? Tun wir das? Also fangen wir an. Heute fangen wir an. Ich danke Gott zu jeder Zeit für alles. Das ist die Aufforderung, im Geist zu leben. Oder im Hebräerbrief lesen wir, so lasst uns nun durch Gott ihn alle Zeit ein Lobopfer bringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also, es geht nicht immer um ein spontanes, gefühlsmäßiges Loben. Es geht um eine Entscheidung, es zu machen. Und wisst ihr hier, Paulus, ich glaube auch nicht, dass es so ein spontanes Gebet war, sondern ich glaube tatsächlich, dass es ein Gebet der ersten Kirche war, ein Lobpreis, ein festes Gebet. Und es ist gut, sich auch der Liturgie zu bedienen. Ja, wir sind evangelisch, wir haben eine lange Tradition, das ist cool. Das heißt, die Gebete des Volkes Gottes sind die Psalmen oder die Hymnen und Gebete der Kirchengeschichte. Da gibt es wunderbare Gebete zu nutzen, so wie es Paulus hier im Text tut. Was ich so stark finde an der Liturgie, die wir feiern, ist, dass ich das, was mich bewegt, in die große liturgische Form geben kann, in der alle Menschen sich und ihre Anliegen wiederfinden können. Ja, noch mehr, wenn wir mitbeten, wenn wir mit anbeten, wird unser begrenztes, individuelles Erleben zweitrangig. Es interessiert nur noch Gott, indem wir alle zu Hause sind. Und so gründen wir uns in unserer neuen Identität als Christen. Wir leben aus Gnade. Und weil er uns immer wieder anvertraut, hey, ich traue dir was zu. Und wir leben im immerwährenden Lob Gottes. Wenn du heute hier bist also und merkst, oh, ich bin unwürdig. Du fühlst dich unwürdig, du fühlst dich nicht tauglich, du meinst, dass Gott unerreichbar für dich ist. Vielleicht merkst du, der Glaube, ich bin noch nie wirklich durchgedrungen. Dann Glückwunsch. Das ist die Voraussetzung, überhaupt zum Glauben zu kommen. Ich komme, wie ich bin. Ich kann nichts tun. Bitte Gott, gib mir. Und Gott sagt, hey, hab alles getan. Öffne deine Hände, öffne dein Herz. Und ich schenke dir Barmherzigkeit. Und es gilt dir übrigens auch als Christ, wenn du dich als Versager fühlst oder wenn du denkst, oh, ich tue nicht genug oder ich mache dies nicht, jenes nicht. Das ist eine gute Nachricht. Vielleicht fühlst du dich als Versager, du hast Fehler gemacht und denkst, du knechtest dich damit und Gott sagt, lass gut sein, ich habe dir schon lange vergeben, lass uns neu starten. Ich habe dich lieb, ich bin nicht sauer auf dich, ist alles gut. Es ist Gnade und er traut dir was zu. Und dann komm heute zum Abendmahl. Abendmahl heißt Eucharistie, Danksagung, sind wir beim dritten Punkt, beim Lobpreis. Komm mit einer Haltung und sag, Herr, ich komme um Empfangen. Und ich komme, um dich zu loben. Und ich will einfach mich neu darauf einstellen, Herr, im Glauben zu leben, im Geist zu leben. Nicht im Fleisch, nicht in meinen eigenen Gefühlen nur und Umständen, sondern dir vertrauen. Amen. Und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns durch dein Wort lebendig machst. Danke, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und darauf vertrauen wir heute Morgen, dass du unsere Herzen erreichst mit deiner Gnade und Barmherzigkeit und dass wir neu durchschnaufen und durchatmen können, neu froh werden darüber, dass du für uns bist, dass du uns ausgesucht hast, dass du uns zu dir gezogen hast, dass du uns neu machst. Das gewähre du jedem von uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.